Also es geht ganz tatsächlich, es geht zurück auf einen Schlüsselmoment, den ich
Ja.
hatte, an den ich mich witzigerweise noch ganz plastisch erinnere, wo ein Schüler nach dem Unterricht zu mir kam, so mit diesen strahlenden Schüleraugen, ich glaube so fünfte, sechste Klasse, und er hat mich dann so gefragt, wirklich so, Herr Schröder, auf welcher Note stehe ich? So, ne? Strahlende Augen, Englischunterricht, und ich hatte Spaß an dem Unterricht und er, denke ich, auch und so weiter. Und dann gucke ich ihn so an und dann habe ich so überlegt, soll ich jetzt in diesem System ihm eine Antwort geben? Also soll ich mich auf dieses System in der Form einlassen und seinen Glauben an dieses System bestätigen in diesem Moment? Oder soll ich, oder soll ich, ja, und ich konnte es wirklich nicht. Ich konnte nicht allen Ernstes dann so sagen, du stehst auf einer 2 bis 3.
Führung und Selbstführung im Fokus.
Der Young Leadership Academy.
Ja, wir haben Johannes Schröder zu Gast, vielen bekannt auch als Herr Schröder, Comedian und Kabarettist. Du bist in großen und auch in kleinen Hallen unterwegs, triffst absolut meinen Humor und auch Rebeccas. Und da muss ich sagen, das ist gar nicht so oft. Rebecca und ich haben da schon
Dankeschön.
ja, festgestellt, dass wir ganz unterschiedliche Humor haben. Ja, und du bist jetzt quasi nach 12 Jahren, ist das richtig, nach 12 Jahren aus dem Schuldienst entlassen lassen, hast du dich entlassen lassen, ja?
Ich habe mich selber auf eigenen Wunsch entlassen lassen. Nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse auftauchen. Also es kam doch von mir irgendwie. Also ich habe nichts getan, was das ja bewirken würde. Genau, ich war 12 Jahre Lehrer am Gymnasium für Deutsch und Englisch. Und bin dann aber noch 7 Jahre als Comedian unterwegs gewesen. Und jetzt kam es dann nochmal zu diesem Abschnitt. Ganz genau.
Okay, also du warst 7 Jahre beurlaubt sozusagen in dieser
Ich
Zeit.
habe ganz genau, ich habe tendenziell, Hergen, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich habe so einen Hang zur Beurlaubung. Kennst du das, wenn man so diesen Drang verspürt, oh, jetzt noch eine Beurlaubung hinten dran?
Im
Ja, tatsächlich.
Angestelltenverhältnis kenne ich das, ja.
Weil es mir auch nicht so leicht fiel, diesen Schnitt, sag ich mal, vorher zu machen. Also ich habe das immer wieder, diese Beurlaubung verlängert, und so richtig getraut habe ich es mich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie das mit der Comedy so lief. Aber es hat mir eine große Erfüllung gegeben, meinen Unterricht so ein bisschen auf die Bühne zu verlagern. Im Grunde ist die Bühne zum Klassenzimmer auch total ähnlich. Ja, es ist im Grunde Theater hier, Theater da. Also da gibt es sehr viele Überschneidungen. Und ganz genau, 7 Jahre jetzt auf der Bühne unterwegs und mich jetzt aus dem Beamtendienst entlassen. Das heißt nicht, dass ich nicht als Lehrer tätig bin. Das heißt überhaupt das gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich kann jetzt mir die Projekte auswählen und sagen, ja, das macht mir Spaß und dafür brenne ich und mit der Schule kooperiere ich gerne, weil die mir entspricht oder weil die, ja, so sehe ich das.
Und ich finde das ganz spannend, weil das hat den Bezug auch wieder im Grunde zu unserer heutigen Folge. Also ich bin mehr wert als eine Note. Und ich habe ich weiß nicht, vor einem Monat, glaube ich, von dir ein Video gesehen. Da hast du das nochmal nach außen getragen, was dein Grund auch war, nicht weiter so tätig zu sein. Und da war ja auch wirklich ausschlaggebend die Benotung von Schülern und Schülerinnen, ne?
Also es geht ganz tatsächlich, es geht zurück auf einen Schlüsselmoment, den ich hatte, an den ich mich witzigerweise noch ganz plastisch erinnere, wo ein Schüler nach dem Unterricht zu mir kam, so mit diesen strahlenden Schüleraugen, ich glaube so fünfte, sechste Klasse, und er hat mich dann so gefragt, wirklich so, Herr Schröder, auf welcher Note stehe ich? So, ne? Strahlende Augen, Englischunterricht, und ich hatte Spaß an dem Unterricht und er, denke ich, auch und so weiter. Und dann gucke ich den so an und dann habe ich so überlegt, soll ich jetzt in diesem System ihm eine Antwort geben? Also soll ich mich auf dieses System in der Form einlassen und seinen Glauben an dieses System bestätigen in diesem Moment? Oder soll ich, oder soll ich, ja, und ich konnte es wirklich nicht. Ich konnte nicht allen Ernstes dann so sagen, du stehst auf einer 2 bis 3. Ja, also überhaupt diese Aussage erschien mir absurd, und ich habe es auch irgendwie, da habe ich so richtig gespürt, so da weiß ich nicht, ich will keinen Ist-Zustand suggerieren, den es nicht gibt. Ich will keine Objektivität suggerieren. Ja, und dann dem Jungen in diesem Fall diesen Glauben an dieses System dann noch manifestieren. Ich habe dann einfach so gesagt, ach Mensch, weiß nicht, wie er hieß, Torben. Ich habe keine Ahnung, habe ich ihm gesagt. Hat er mich so entsetzt angeguckt. Wie, Sie sind doch Lehrer, Sie müssen doch Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Frag dich doch mal eine andere Frage. Ja, macht es dir Spaß? Hast oder ich habe ihm gesagt, das ist, oder was hast du für ein Gefühl? Ne? Mhm. So, einfach so eine Frage so umdrehen. Ja, und das macht Spaß, weil es so plötzlich so kurz diesen Boden unter den Füßen so wegzieht. Ne? Frag, was hast denn du für ein Gefühl? Oder hat es dir denn Spaß gemacht? Was hat die denn, wie hast du denn die letzten 3 Monate erlebt? Ja? Und plötzlich kommt der in so einen Reflexionsmodus ja, und denkt so, Moment, ja, letzten 3 Monate, ja doch, war eigentlich ganz cool. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja, genau, darum geht's. Mhm. Und dann war so plötzlich diese Perspektive so verändert. Und ich weiß nicht, ob ich seine Frage jemals beantwortet habe, aber, es tat mir sehr, sehr gut, das in diesem Moment zu durchbrechen und, ihm nicht zu suggerieren, dass es so etwas tatsächlich gibt, wie eine objektive Note. Und klar, die Kinder, die, natürlich brauchen die eine Leitplanke und so, die müssen so auch mal wissen, wo sie stehen. Aber ich glaube, denke immer noch, dass man das auch so verbalisieren kann auf andere Weise und ja, vor allem eben keinen Ist-Zustand suggerieren, so da stehst du und das ist so, sondern auf die Prozesshaftigkeit zu achten. Ja, was ist dir denn in den letzten 2, 3, 4, 5 Monaten, wie auch immer, was ist dir da an dir selber aufgefallen, ja, an deinem Lernprozess und woran stößt du dich denn jedes Mal immer wieder? Was sind denn wiederkehrende schöne Dinge? Kannst du immer so anfangen, ne? Was sind denn die wiederkehrenden tollen Momente und was sind die wiederkehrenden Stolpersteine, die du hast? Ne? Und dann kommen die ganz anders ins Reflektieren, weil sie eben nicht mehr von einem Ist-Zustand einfach abgestempelt werden, sondern weil im Grunde die Frage an sie zurückgeht.
Hast du das so machen können im Unterricht, sag ich mal? Weil ich, das Zeitproblem ist immer so das große Ding, was ich höre. Der Unterricht, ja. Der Lehrplan muss ja durchgezogen werden.
Also ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, den Schülern diesen Lernprozess zu reflektieren.
Ja.
Ich habe ja Deutsch, ne, als Fach, ja, und da musst du halt unter so eine Inhaltsangabe oder unter so einer Gedichtinterpretation so eine Note schreiben. Ne? Und das ist natürlich, ich habe das als Folter erlebt, weil ich es einfach nicht wusste. Ich konnte es nicht. Und da musst du es trotzdem tun. Du musst dann hinschreiben 3 bis 4. Und das musst du dem Kind dann vorlegen und sagen, ja, es ist eine 3 bis 4. Das heißt, ich habe eigentlich wirklich den Wunsch gehabt, mit jedem Schüler ein individuelles Feedbackgespräch zu führen. Ich habe mich jetzt für diese Note entschieden, weil und hier solltest du und da könntest du. Ja. Ich bin da so an die Grenzen gestoßen, aber ich habe das zumindest versucht. Also dann ist da im Grunde eine ganze gewisse Zeit für draufgegangen. Aber also das war auf jeden Fall der, ich habe leider bin ich eben da dann auch immer so an die Grenzen gekommen, weil ich einfach diese ganzen, ich habe manchmal nur 3 Klassenarbeiten geschrieben anstatt 4. 4 sind, muss man im Schuljahr schreiben. Ich habe echt nur 3 geschafft, weil irgendwie, jetzt darf ich es ja sagen, aber. Aber ich verstehe auch natürlich diese andere Seite. Man kann sicherlich auch eine Benotung mit einem sehr einfühlsamen Feedback verbinden. Ja. Mhm. Ja, viele sagen ja, ich gebe dir eine Note und trotzdem begründe ich das und reflektiere mit dir und so. Das wäre natürlich erstmal das Wünschenswerteste. Wir wissen aber alle selber, wie die Kinder oder wie wir selber vielleicht auch so eine Klassenarbeit, ne, da gehst du am roten Korrekturrand erstmal runter und dann die Augen suchen die Schlussbewertung. Ja, das ist eben das, was wir natürlich erstmal wollen und brauchen. Wo stehe ich? Und dann, klar, habe ich Kinder gesehen, die in Tränen ausbrechen, wenn es dann eine 4 ist oder nur eine 2- oder so. Und dann, also das heißt, das ist das Problem, ne? Wenn du sagst, ich gebe aber auch eine empathische Rückmeldung, letztlich bleibt diese Zahl stehen. Ja, das ist so, als würdest du deinem Partner irgendwie ganz viele Komplimente machen, aber dieses eine Ding, das sticht dir ins Auge, ist dann nein. Und dann bleibt, und das ist halt in diesem Fall so diese Note, die bleibt dann eben als bewährt. Da kannst du noch so viele schöne Worte finden.
Ja.
Und am Ende ist es halt dann leider doch diese 4. Ne? Und deshalb ist es sicherlich, natürlich ein radikaler Schritt, auf diese Noten, auf diese Ziffernoten zu verzichten. Aber für mich wäre das eine wünschenswerte Form der Pädagogik, ne, der Zusammenarbeit mit Schülern.
Ja, und da würde ich auch direkt gerne eine Anschlussfrage stellen. Vorweg aber noch, ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich hier rein, aber erstmal noch, herzlich willkommen, ich kam ja noch gar nicht zu Wort. Oh. Und ich freue mich total, aber wir haben es noch gar nicht gewürdigt, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns überhaupt im Podcast bist als
Dankeschön.
Gast.
Dankeschön. Boah, und ich habe schon so viel gelabert. Und jetzt,
na, super.
Hallo Rebecca.
Gar kein Problem. Mir war es jetzt gerade nochmal ganz wichtig, dich auch zu begrüßen. Genau.
Dankeschön.
Genau, jetzt wollte ich gerne eine Frage stellen. Und zwar hast du es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Man hat ja auf der einen Seite als Lehrer den Erziehungsauftrag. Mhm. Ja, also man schaut persönlich auf die Kinder. Wo leben die Kinder? Wie geht's den Kindern? Wie ist die familiäre Situation? Wie ist der Gemütszustand? Vielleicht auch sogar die psychische, ihr wisst, was ich meine. Und auf der anderen Seite sollen wir sie dann benoten. Wie kriegt man das zusammen? Also das stelle ich mir super schwer vor. Man weiß vielleicht, dass dem Kind es zu Hause gar nicht gut geht.
Ja.
Überhaupt nicht, im familiären Umfeld. Und man weiß, es kann zu Hause gar nicht lernen. Es hat gar nicht die Möglichkeiten. Und dann muss ich ihm eine 5 geben.
Ja. Es ist schrecklich. Es ist ein schreckliches Dilemma, in welchem die Lehrer sich dort befinden. Und man kann nur hoffen, dass jeder Lehrerin und jeder Lehrer, und ich glaube, das tun auch die meisten, den Spielraum maximal ausnutzen. Mhm. Das heißt, den Spielraum und sagen, ach komm, jetzt aus den und den Gründen machen wir die und die Note. Und auch den Spielraum ausnutzen, dem Kind die maximale bestärkende Rückmeldung zu geben, ne? Auch wenn es dann die, und maximal Rücksicht zu nehmen auf die Situation. Ich weiß auch selber, ich bin auch in der Schule mal wahnsinnig abgesackt und hatte dann aber Lehrer, die gesagt haben, komm, da gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter. Das ist ein unglaublicher Spagat zwischen diesen beiden Polen. Und ich weiß nur, ich hatte wirklich dann zu Notenschluss immer, wenn es dann heißt, da so eine Entscheidung zu treffen, das war für mich eben eine ganz schwierige Sache. Und es ist natürlich das, was das System vorgibt. Und man muss auch die Kinder zur Hofpause rausschicken, auch wenn es draußen regnet. Und dann muss man eben diese Regeln, es ist ein riesiges Regelwerk, diese Schule, ne? Da muss man das eben so durchziehen, weil das eben von oben so gefordert wird. Wir haben es auch gemerkt während Corona, auch als die erste Welle da war, als alles so den Bach runterging und wirklich eine tiefgreifende globale Krise da war, das, was eben doch als allererstes gerufen wurde, es muss geprüft werden, ne? Das Abitur muss stattfinden und es müssen diese Listen und diese Durchschnitte, die müssen am Ende da sein. Und da ist mir irgendwie so klar geworden, warum das Kultusministerium macht, weil das Prüfen und das Berechnen von Durchschnitten, da sind sie gut drin. Das können sie. Das haben sie über Jahrhunderte, Jahrzehnte, ist das ein eingespieltes System. Aber auf eine Krise mit Inhalten zu reagieren, also zum Beispiel neue pädagogische Konzepte voranbringen, sag ich mal, oder sich auf die Digitalisierung zu reagieren, oder vielleicht auch diese globale Krise jetzt mal darauf pädagogisch zu reagieren, das ist natürlich was ganz anderes. Mhm. Und der Reflex, wenn man eine Krise hat, das Erste, was man macht, ich mache das, was ich kann. Und das war benoten und bewerten. Genau, also das Schema, das Muster weiterfahren, was da war, ja, und dann wurden jetzt sogar Zeugnisse ausgeteilt, ne, klar, zum Halbjahr. Dann habe ich so gedacht, so, wer benotet jetzt eigentlich wen? Mhm. Gedacht, Moment, stopp, die Kinder, die hatten fast gar keinen Unterricht.
Richtig.
Und unter den krassesten Bedingungen Unterricht, ja, irgendwie. Und die Lehrer, die haben so gerade mal ihren Online-Unterricht mehr, ja, und manche, da kannst du sagen, bei manchen Lehrern gab es gar keinen Unterricht. Die nächsten hast du, da waren die irgendwie plötzlich, die Sportlehrer, nee, aber die waren dann plötzlich weg irgendwie, und trotzdem geht man am Ende hin und sagt so, nee, ihr werdet jetzt dafür bewertet, ja, und benotet. Und da dachte ich so, wer darf denn jetzt hier hingehen und sagen, das ist für mich wirklich, man könnte, oder sollen vielleicht die Lehrer die Eltern bewerten? Oder nicht, sind es nicht eher die Eltern, die ihre Kinder benoten? Ich wusste es in dem Moment wirklich nicht, ne?
Und, genau, ja, welche Grundlage ist überhaupt da?
Genau, du kannst doch nicht, wenn eine Krise den Boden unter den Füßen wegzieht, mit den gleichen Gesetzmäßigkeiten herantreten und sagen, nö, aber ihr werdet jetzt wieder bewertet. Mhm. Das ist eben das ist dieses hierarchische natürlich System, was über Jahrzehnten da ist und auf das wird sich berufen. Das legitimiert Schule. Und dadurch legitimiert sich das Kultusministerium. Wir sind da, damit wir zertifizieren, damit wir euch von dem Punkt zu dem nächsten, ja, die Gralshüterfunktion, wie ich immer sage, ne? Nur mit uns kommt ihr einen Schritt weiter. Und das ist, finde ich, so ein bisschen die Gefahr. Wenn diese Gralshüterfunktion nicht wäre, dann glaube ich, dann haben die eben nicht viel zu bieten, so, ne? Dann denken sie, ja, dann wird's vielleicht inhaltlich dann ein bisschen, ja, schwierig. Aber das ist halt so dieser Reflex, ne? Wir machen erstmal das, was wir können.
Klar, absolut. Und das ist nochmal eine gute Betrachtungsweise, finde ich. Also so habe ich es auch noch nicht betrachtet. Mhm. Deswegen danke nochmal für den Blickwinkel, weil der leuchtet total ein. Den finde ich total sinnvoll, ja.
Ja, ja, und das ist halt auch krisensicher, ne? Benotung, ja, und Schablonen aufzulegen ist völlig Krise. Mhm. Das kannst du in der dicksten, da kannst du nach dem Atomkrieg, kannst du immer noch sagen, ja, 2 bis 3.
Ja. Ja.
Aber, ne, weil das eben die eingespielten Mechanismen sind. Mhm. Und was jetzt wirklich, und das merkt man ja, was wirklich der Bedarf, was jetzt viel wichtiger ist, ist zu fragen, was brauchen die Schülerinnen und Schüler jetzt, ja, und ja, wie welche inhaltlichen Neuaufstellungen muss man so ein bisschen aus dem Curriculum was entschlacken? Wie richtet man sich auf eine Zukunft, die sich gerade so radikal schnell verändert? Mhm. Wie richten wir uns da inhaltlich? Wie stellen wir uns da auf? Und es ist ja, wir wissen ja noch nicht mal in 5 Jahren, wir wissen ja noch nicht mal, wie wir in einem oder in 5 Jahren arbeiten werden. Ja, dieses Arbeitsumfeld hat sich ja auch so schnell, wenn man jetzt in ein junges Startup-Unternehmen reingeht, ja, wie, also ich merke das ja selber, wenn ich jetzt mit Startup-Unternehmen, ist eine kleine Schnittmenge da, aber trotzdem, wenn ich sehe, wie die arbeiten, wie die am Puls der Zeit dran sind, ja, wie die mit den neuen Medien umgehen, wie die digital, völlig selbstverständlich digital absolut aktuell zu sein. Und in diese Welt entlassen wir die Kinder, also quasi ein Schulsystem, das mit Beamtenstrukturen durchzogen ist, ja, mit preußischen Beamtenstrukturen, soll unsere Kinder auf eine Welt vorbereiten, die in einem so radikal schnellen Wandel ist.
Ja, und da haben wir ja das, im Grunde das, was wir jetzt in dieser Folge auch noch thematisieren möchten mit dir, ne? Dass wir durchlaufen aktuell ja immer noch dieses System und wir holen uns unsere Bewertung ab. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert. Du hattest auch in deiner Schulzeit, du warst jetzt auch nicht der Einserschüler, der sagt, Benotung ist okay, weil hat mir nicht wehgetan. Hattest auch Angst so ein bisschen vor Bewertung. Ist das richtig? Habe ich das richtig aufgenommen?
Ja, definitiv. Also ich war tatsächlich kein Guter. Ich habe ein 3,0 Abitur aus Berlin. Ja.
Ich auch.
Ja, also, ja, auch aus Berlin.
Nein, aber ein 3-0-Abi. Nee,
3-0-Abi, aber ja. Ich habe es aus Berlin. Und das ist ungefähr so viel wert wie ein bayerisches Seepferdchen.
Ja, okay.
Also das ist richtig krass. Ich meine, das ist natürlich die Sozialisierung, durch die wir alle gegangen sind und die für uns völlig selbstverständlich ist. Ja, ja. Von daher, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe vor Benotung, aber sie selber durchzuführen, habe ich irgendwie nicht, wie gesagt, ja, nicht mit mir vereinbaren können, weil es mir so absurd irgendwie erschien in einer gewissen Weise, ja, diese gewünschte Objektivität, ne, das ist, ich habe Kolleginnen und Kollegen gehabt, die haben wirklich diese Note bis auf die zweite Kommastelle ausgerechnet, 2,45. Und je mehr Teste sie, je mehr Einzelnoten da reinflossen, umso mehr Objektivität wurde suggeriert, ne? Also sagen, ja, ich habe das ganz genau hier mit Prozenten und so weiter und dann ist es eine 2,43 und danach hat man sich selber das Glauben gemacht, dass das jetzt tatsächlich so ist und
also die Lehrerseite hat das geglaubt, aber auch die Schülerseite. Also ich hatte vorher mit Rebecca drüber gesprochen. Wie war das denn? Was sind so Erlebnisse, ne, die wir hatten? Und ich erinnere mich ganz stark an ein Erlebnis. Es gab bei uns eine Empfehlung und einen Trend. Also einen Trend, in welche Richtung soll es gehen für dich, Jürgen? Und da war damals ein Hauptschultrend ausgesprochen. Und die Empfehlung nachher war wichtig, weil damit konnte ich dann was anfangen. Wurde dann zu einer Realschulempfehlung. Ich habe mich unfassbar gefreut. Ich habe ja was geschafft. Ja. So. Da bin ich in so einem durchschnittlichen System angekommen. Ist es okay? Das passt für mich. Mhm. Da passe ich rein. Und der Schüler neben mir, mein damals und auch heute noch ein guter Freund, hat bitterlich geweint über die Realschulempfehlung. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass das irgendwas mit mir gemacht hat. Also ich habe mich schon so eingestuft, das ist so dein Limit, da gehörst du hin, das bist du. Mhm. Und habe gar nicht mehr versucht, darüber hinaus zu kommen. Also ich habe mich schon als Durchschnitt im Grunde über viele Jahre bewertet auch dadurch. Ja. Und das bleibt natürlich hängen so. Ne? Wäre nochmal die Frage, wie ist das bei dir? Du bist ja auch ein Durchschnitt im Grunde.
Ich bin, genau, die Selbstbewertung ist, letztlich führt es zu einer Form der Selbstbewertung. Wie soll es anders sein? Ja, es ist schon ne, so wie uns die Glaubenssätze, die uns implementiert werden, die sind ganz, ganz tief da in uns drin, bis jemand kommt oder eine Situation kommt und uns neu lernen lässt über uns. Ja. Das sind natürlich auch Glaubenssätze dann von den Eltern, ne? Du kannst nichts, du machst nichts oder irgendwie sowas, ne? Und das schaffst du sowieso nicht. Das sind wahrscheinlich die noch stärker wirkenden Selbstglaubenssätze, ne? Wenn die Eltern uns da irgendwie vorleben, so, da gehörst du hin und das bist du und so weiter. Und die Schule tut da aber auch einen nicht kleinen Beitrag dazu. Ne? Ich habe so ein Musiktrauma, also ich musste da vorsingen, wirklich, also in der, ich glaube, 7. Klasse, so Pubertät, 8. Klasse. Und habe, ich weiß jetzt noch, ne, keinen Ton getroffen, alle lachen, alle Mädchen vor allem lachen. Und ich habe, seitdem habe ich, ich habe nie ein Instrument gespielt. Ne? Mhm. Ist schon sehr, sehr, eine sehr, sehr prägende Zeit. Genau, Hergen, wie du sagst, die Selbstwahrnehmung, die Selbstbeurteilung, das bist du. Bis man das Glück hat, jemandem zu begegnen, der einen umdenken lässt, der das in Frage stellt, gesagt, nee, wieso? So ist das wirklich so? Überleg mal anders und so. Ne? Und dann irgendwie, ja, und dann gibt es sicherlich da immer wieder auch mal, es gibt, glaube ich, schon Fälle, wo es eine Neubewertung gibt, wo Leute den zweiten Bildungsweg einschlagen und sagen, nee, ich mache das. Ne? Immer sehr eng, glaube ich, an der Biografie dran. Also wie macht man einen Neubeginn? Ne? Ob das jetzt ein beruflicher Neubeginn ist, auch ein partnerschaftlicher, privater Neubeginn, wann sage ich es, wann beginne ich, meine Glaubenssätze zu überdenken?
Ja, wichtiger Schritt. Ne? Mhm. Rebecca, das ist doch auch so ein Themenfeld, wo du eng dran bist. Ne? Also mit anderen Personen auch, ne? Genau.
Ja. Genau, richtig, im Coaching halt ganz viel, ne? Mit den Glaubenssätzen, die wir so in uns verankert haben. Und da fällt mir auch direkt ein, auch was zu noten. So ein Glaubenssatz, der bei mir auch immer noch drinne ist, du kannst Mathe nicht. Sobald Zahlen sind, kommt bei mir die Mauer. Und das ist so verrückt, weil manchmal klappt es total gut, wenn ich auf einmal nicht an diesen Glaubenssatz denke. Beispiel, ich hatte im Studium Statistik 1 und ich habe eine 1,0 geschrieben. Wenn ich gar nichts mit Mathe am Hut hätte, wenn ich Mathe nicht könnte, hätte ich keine 1,0 geschafft. Ja. Also das ist total implementiert, weil ich in der Schule immer, ich war nicht gut in Mathe. Ich hatte sogar im Abi keine schlechte Note. Wir mussten ja noch das Mathe-Abi schreiben. Selbst die Note war, 9 Punkte, war überhaupt nicht schlecht. Und trotzdem hatte ich immer Nachhilfe. Mir wurde immer gesagt, ich bin nicht gut. Ich hatte damals keine Gymnasium-Empfehlung, weil mir gesagt wurde, du bekommst eine 5, du stehst schon auf einer 4 und guck, deine Punkte sind schlecht. Also immer wieder durch die Noten und durch das, was mir Lehrer leider gesagt haben, wurde das so implementiert. Das hat bis zum Masterabschluss gedauert, dass ich das so rausbekommen habe.
Wahnsinn, wie das ist, es glaube ich auch inzwischen bewiesen, dass diese Mathe-Blockade wirklich zum Großteil psychologischer Natur ist, ne? Eine tiefe Ablehnung dann und Angstsituation, ne? Nee, das, also Glaubenssatz, ja klar. Ja. Glaubenssatz, das kann ich nicht und deshalb rühre ich das auch gar nicht erst an. Da gibt es ja so ein paar YouTuber, die jetzt inzwischen auch über YouTube Mathe unterrichten.
Ja.
Und manche Schüler finden dadurch den Dreh, weil sie dann dieses YouTube-Video 1000-mal anschauen können. Das heißt, sie sind selbst Herr oder Frau der Lage und sagen so, Moment, jetzt gucke ich mir nochmal. Dann können sie recherchieren, bis sie dann genau die, was weiß ich, der Dreisatz in 2 Sätzen, weißt du, zack, so erklärt. Super. Und dann endlich und eben nicht, es ist nicht abhängig von einer traumatischen Grundsituationen, sondern selbst gestaltbar, ja. Von mir aus nachts um 3 Uhr guckt man sich dann so ein Tutorial 10-mal an, und dann hat man es, und manche schreiben dann in die Kommentare sogar rein irgendwie so, ne? Also die beginnen dann so eine Interaktion mit dem Herausgeber des Videos und so, habe ich jetzt ein paar Mal erlebt, und schreiben dann
total schön. Ich,
endlich Mathe verstanden.
Ja.
Sie sind für mich viel größer als Adam Riese. Und der war ja schon groß. Nein, aber wirklich jetzt, ne? Die sind da und blühen dann eventuell, aber zumindest haben sie so eine Grundangst erstmal überwunden.
Was mich jetzt unheimlich interessieren würde, weil das bringt mich so auf diesen Gedanken, du hattest dieses Ereignis, vor der Klasse zu singen, und bleibt ja festhängen. Und jetzt hast du darüber gesprochen, Glaubenssätze aufbrechen ist ein wichtiger Schritt. Mhm. Jetzt stehst du ja aber auf der Bühne vor ganz, ganz vielen Menschen man ist natürlich massiv einer Bewertung, einer öffentlichen Bewertung in dem Moment ausgesetzt. Also man sieht es ja auch im Internet. Nicht bei dir, aber es kann passieren, dass eben Kommentare kommen, die sich häufen. Wie fasst du diesen Mut und wie gehst du damit um? Und wodurch fasst du Mut, das zu tun?
Der Schritt auf die Bühne kam für mich aus dem tatsächlichen Erleben dieser Schulzeit als Lehrer. Da habe ich gesagt, so, das erzähle ich jetzt alles auf der Bühne. Ja. Da bin ich im Grunde auf die Bühne gegangen und habe so gesagt, dass ich muss jetzt hier vom Korrekturrand der Gesellschaft erzählen. Das muss ich jetzt so, ne, und über den Deutschen und so weiter. Es war ganz viel für mich eine sehr klare innere Haltung. Und das hat mir die Klarheit gegeben, auf die Bühne zu gehen und die innere Haltung. Und das ist für mich immer noch nach wie vor das A und O. Mhm. Es geht nicht um den einen Witz oder um den anderen Witz. Die kann man sich entweder irgendwie zusammenbauen lassen, wie auch immer. Das Wichtigste bei der Bühne, genauso auch für die Lehrerin oder Lehrer, das Wichtigste ist die innere Haltung, die innere Klarheit. Warum stehe ich gerade hier vorne? Mit welchem Gefühl gehe ich auf die Bühne? Ist für mich genau identisch mit welchem Gefühl trete ich vor die Schulklasse. Mit welcher Klarheit, mit welcher Klarheit im Kopf, auch mit welcher Wahrnehmungsfähigkeit gehe ich jetzt nur auf die Bühne und habe hier meinen inneren Tunnelblick, als Lehrer oder als Bühnenmensch, ist ganz egal. Oder gehe ich auf die Bühne mit einer inneren Klarheit, mit dem Blick für das, was um mich herum passiert?
Ganz wichtig.
Ja, und auch als Lehrer, also ich habe das dann, also ich glaube vielleicht nicht bei vielen Unterrichtsstunden, aber immer mehr habe ich so gemerkt, so pass auf, vor der Klasse kurz einmal durchatmen. Ganz kurz so auch eigene Glaubenssätze überprüft so, ne, heute drücke ich den mal nicht irgendwie was auf, sondern erstmal einmal durchatmen, den Raum mal scannen, was ist denn heute hier, wer sitzt da gerade da, wie sind die drauf und so. Ja. Und dann meine eigene Haltung so gecheckt, bin ich gerade mega unter Strom oder wie auch immer so, und dann so da rein, ne? Dann geht man in die Klasse. Und vor jedem Bühnenauftritt mache ich immer, also sowas von so ein Mantra, dass ich meine innere Haltung für mich kläre und meistens so eine Art Mantra mir sage, ich freue mich, dass ich das jetzt machen darf. Ne? Damit gehe ich auf die Bühne. Ich habe Bock drauf. So, ich freue mich über die Kommunikationssituation. Mhm. Ich freue mich, dass da 100, 200, wie auch immer Leute sitzen, Parkplatz gesucht haben, sich ein Getränk gekauft haben und so, und dass ich das machen darf. Und diese innere Haltung ist so das Allerwichtigste. Und dann, deine Frage war ja, ne, was, ob ich den Mut dazu habe oder nicht. Und dann ist schon mal ganz viel Aufregung auch weg.
Ja, ich muss jetzt, Rebecca, darf ich noch arbeiten? Weil, was mich total interessiert, das Warum sagtest du ja. Was ganz genau ist das Warum, dass du da stehst? Also als Lehrer kann ich mir das vielleicht ableiten, jetzt auf der Bühne noch nicht so direkt. Wie ist das bei dir? Was ist das Warum?
Also warum ich auf die Bühne gehe, ne? Ja, warum ich das möchte, mein innerer Antrieb.
So die Motivation, oder? Die intrinsische. Mhm. Auf die willst du hinaus. Mhm.
Genau.
Es ist natürlich, ich meine, es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, ne?
Ja,
Also ganz simpel gesagt, es ist eine unglaublich spannende, es ist eine Kommunikationssituation. Das heißt, es ist nicht etwas, was ich dort einfach nur reproduziere oder produziere und abliefere so, dann geht's halt oft schief. Ich sehe es als eine sehr spannende, sehr konzentrierte Kommunikationssituation, in der man das Publikum liest. Und natürlich hat man sein eigenes Programm im Kopf und möchte damit erstmal die Leute in Bann ziehen. Wenn man sie dann in Bann gezogen hat, dann kann man auch ernstere Themen ansprechen. Jetzt in meinem zweiten Programm habe ich hier und da sehr ernste Passagen, auch über sowas wie Notengebung, über Bewertung und über den Lebensweg und über Digitalisierung, über Zukunft und sowas.
Ja.
Und das ist diese Kommunikationssituation herzustellen über eine Mischung aus Humor, Sympathie, Spontanität. Also die Menschen zum Lachen zu bringen und zum Fühlen. Mhm. Zum Lachen und zum Nachdenken und wieder zum Lachen und wieder zum Fühlen. So, diese Mischung aus allem, das ist das Spannende. Ne? Und dann, ja, also weder das eine noch das, also es ist bei, und es gehört ja auch zusammen. Also das Lachen, es ist so eng verbunden mit dem Nachdenken und mit dem Fühlen. Das ist ja alles eins letztendlich. Ja, wie, klar, ist schön, wenn man viel lacht und lacht und lacht und lacht. Und trotzdem ist dann, sage ich mal, der Ernstinhalt, weil, ja, sehr naheliegend auch, dass man das genauso dann auch ansprechen darf. Und das sind natürlich dann die schönsten Momente. Ne? Ich muss sagen, die ersten 2 Jahre auf der Bühne, da ging es eigentlich mir erstmal nur darum, die Leute zum Lachen zu bringen. Das war für mich die Überlebensstrategie erstmal nur, ne? Die Rechtfertigung, warum ich auf der Bühne bin. Und dann kam immer mehr auch die anderen Töne so mit rein. Ne? Dass ich sage, jetzt reden wir mal über Notengebung oder wir reden mal über Lebenswegentscheidungen. Ich habe ja immer Schüler auch in meinem Publikum drin und dann reden wir so ein bisschen über welche Entscheidungen, was steht ihnen so bevor, wo wollen sie hin, rechts, links, geradeaus und so. Und dann reden wir auch über solche Themen. Ne?
Ja, danke.
Aber du hast jetzt gesagt, warum. Ich weiß immer nicht, ob ich es richtig beantworte. Das ist das, was mir Freude macht. Und das ist auch das, was mich antreibt, jetzt hier mein Programm zu schreiben. Mhm. Ne? Mir zu überlegen, was will ich da eigentlich sagen? Genau.
Also für mich ist deutlich geworden, das Warum war am Anfang zum Lachen bringen und wurde jetzt immer klarer. Also du am Anfang war es Lachen, jetzt aber auch Fühlen und Nachdenken.
Genau.
Und natürlich einen Beitrag in die Gesellschaft tragen dadurch auch, ne? Mhm. So verstehe ich das.
Ja, und ich glaube, Entschuldigung.
Nee, sag du.
Auch mit diesem, was du gerade gesagt hast, dass du mit den Schülern sprichst, mit links, rechts, geradeaus. Weil ich habe immer oder häufig das Gefühl, dass in dem normalen Schulsystem, normalen Anführungszeichen, ist es ja schon sehr klar vorgegeben, was wir für Menschen ausbilden in unsere Gesellschaft hinein. Das ist so der geradlinige Weg. Und dass du vielleicht durch deine Bühnenpräsenz auch nochmal eben diesen Blick erweiterst, nach rechts und nach links zu gucken, oder?
Ja, das ist mir sehr großes Anliegen, dass ich, so ein bisschen hochgegriffen, aber dass ich versuche, Leute zu ermutigen, also zum Beispiel jetzt Schülerinnen und Schüler, aber auch, dass der Lebensweg eben nicht unbedingt so geradlinig sein muss. Auch und diese Beamtentätigkeit, überhaupt, dass es dieses Ding noch gibt, dieses Beamte, suggeriert ja sozusagen, man muss vorher ganz genau wissen, was man für die nächsten 50 Jahre macht. So, ne? Das ist ja eine riesige Anforderung an den Menschen und ich weiß nicht, wer das kann. Also ich kann es nicht. Und wenn, also da ist, deshalb denke ich so, wenn es nicht sofort der Volltreffer ist, dann ist das nicht schlimm. Das ist der Prozess, in dem wir uns anvertrauen und dann darf sich das auch durchaus wandeln. Im Gegenteil, es wäre sogar super, wenn Lehrer an Schulen unterrichten, die sich dem Wandel gegenüber überhaupt nicht verschließen, sondern die den Wandel und auch das Scheitern als Teil ihres Lebens anerkennen. Ja. Und dann den Schülern das sagen, so pass auf, dann habe ich da ein Restaurant aufgemacht, hat überhaupt nicht funktioniert. Genau. Und jetzt bin ich von mir aus wieder Lehrer, aber die haben diesen Schritt gewagt und probiert und sind gescheitert eventuell oder auch nicht gescheitert und können das dann den Schülern natürlich erzählen und so. Und das ist so wichtig, weil diese Eigeninitiative wird ja einfach immer wichtiger. Es gibt eben nicht das vorgefertigte, runterlebbare Leben mehr. Ja, und die vorgefertigten Arbeitsmöglichkeiten und Jobs, die wird es eben immer weniger geben. Es ist immer mehr, dass man auf eigene Ideen kommen muss und den Mut dazu haben muss, das umzusetzen.
Ja, und auch darf. Ne? Also ich finde, das ist ja auch so eine super Chance und super Möglichkeit, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Und das hast du ja auch eingangs schon mal gesagt, dass alles im stetigen Veränderungsprozess ist. Alles entwickelt sich weiter und das Schulsystem und auch die Ausbildung der LehrerInnen, was ich jetzt auch im privaten Umfeld durch meinen Partner mitbekomme, ist noch sehr starr. Das ist einfach so.
Ja.
Und das passt nicht mehr so zusammen, meiner Meinung nach.
Nee, das passt tatsächlich nicht mehr zusammen. Ist sicherlich noch gut, um klare Grundlagen, Kulturtechniken zu erlernen, die noch in den letzten 50 Jahren sehr, sehr wichtig waren. Es ist auch nach wie vor sicherlich sehr, sehr wichtig, dass man mit einer, ja, mit Handschrift irgendwie so eine Gedichtinterpretation schreiben kann. Also das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja, das sind Kulturtechniken, die werden immer wichtig sein auch. Aber es sind natürlich einige hinzugekommen, die ja, und ja, diesen Wandel mitzugehen, diese Veränderung, da sind wir natürlich, ja, da sind die Lehrer einem unglaublichen Wandel gerade ausgesetzt. Und also ich will gerade auch kein Kultusminister sein, der das implementieren muss. Und bis dann an so einer Schule so ein Beamer hängt, das dauert dann eben 2 Jahre, bis der beantragt ist und geliefert wurde. Und die, aber das ist ja jetzt dieses Klagen, da will ich gar nicht so drauf eingehen, aber es sind tatsächlich sehr, sehr alte Strukturen, die nicht sehr wandlungsflexibel sind. Ja.
Und auch, Herken, wolltest du was sagen?
Mach ruhig.
Okay. Und auch gerade nochmal bei dem Wandlungsprozess, gerade in der Corona-Situation, ist es ja immens wichtig, so ist meine Sichtweise, gerade eine gute Beziehung zu den Schüler und Schülerinnen aufbauen zu können. Mhm. Gerade jetzt, ne? Ist noch wichtiger als vorher vielleicht. Hast du da vielleicht so einen Tipp, obwohl wir vielleicht als Lehrer, Lehrerinnen Noten geben müssen, wie kann ich trotzdem eine enge Bindung und Beziehung zu meinen Schülern aufbauen? Wie geht das?
Also ich habe ja Kontakte zu Schülerinnen und Schülern, die ich auch digital begleitet habe und die zwar an der Schule, natürlich in der Schule sind, aber die ich eben über verschiedene Projekte kennengelernt habe. Und die hätten sich sicherlich, also ich glaube, die haben sehr viel Verständnis dafür, dass die Schulen und die Lehrer jetzt so digital nicht so mega aufgestellt sind. Mhm. Viele hätten sich gewünscht, dass die globale Krise erstmal noch mehr zum Thema gemacht wird und nicht sofort auf den Stoff rekurriert wird und dort ja in den sicheren Hafen des Stoffes, der eben vermittelt werden muss, sondern dass man diese Krise mal betrachtet. Und die Schüler sagen, dass sie in dieser Zeit durchaus sehr, sehr viel auch gelernt haben. Mhm. Sie haben nicht nichts gelernt, sondern sie haben gesagt, sie haben sehr, sehr viel Selbstständigkeit gelernt. Ja, die Schüler haben gelernt, dass die Welt eben in solchen globalen Zusammenhängen überhaupt, ja, was da alles miteinander zusammenhängt, das lernen die gerade so richtig krass. Ja. Und die Schüler, die lernen auch, dass wir Erwachsene gerade keinen Plan haben. Und das ist, glaube ich, ganz nicht schockierend, aber es ist eben einfach eine umwälzende Zeit. Und ich glaube, auf dieses Lernen sollte man mal so noch mehr meiner Ansicht nach so fokussieren. Also was haben die Schüler gerade alles gelernt? Und diesen normalen Stoff vielleicht so ein bisschen entweder uminterpretieren oder mal ein bisschen auch an die Seite schieben und gucken, was gibt uns gerade diese globale Krise als Hausaufgabe, als riesige, krasse Langzeithausaufgabe auf? Und was bedeutet es für diesen eigenen, ja, diese eigenen Lebensweg, also diese Ratlosigkeit, mit der uns diese Krise gerade hinterlässt, dass man die mit den Schülern aufarbeitet. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber dass man vielleicht mal den Mut hat, das Curriculum mal kurz zu verlassen. Und
so würdest du sozusagen mit der Beziehung, die würdest du sozusagen aufbauen, indem du die Interessen der Schüler nochmal aufgreifst und nicht, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, starr am Lehrplan festhältst. Habe ich es richtig verstanden?
Ja. Und eben natürlich diese gerade diese Beziehungsebene natürlich jetzt viel mehr noch ausbauen. Ja, ja, es kommt jetzt viel, viel mehr noch darauf an, dass es eben um Beziehungsarbeit geht und nicht um den perfekten Unterricht. Mhm. Ja, um das perfekte digitale Tool. Dass man jetzt die Schüler noch irgendwie erreicht in ihrem Sein, ja, dass man sie erreicht und sie ja irgendwie noch fördern kann, ansprechen kann, sie motivieren. Das ist jetzt so noch das Wichtigste, finde ich, dass man sie auf einer Beziehungsebene irgendwie noch erreicht.
Dann wäre noch so eine Frage. Also jetzt gehe ich da raus, weil ich finde das für mich auch ganz klar. Jetzt kommen meine Kinder aber jetzt auch bald in dieses System rein. Mhm. Und wir haben hier zu Hause auch die Diskussion, was machen wir, wenn mein Kind das erste Mal benotet wird? Mhm. Und wie gehen wir darauf ein? Und meine eigentliche Frage, wie kann ein Kind es schaffen, seinen Selbstwert nicht an die Note zu koppeln? Wie schafft es, da stark zu bleiben, wenn es eine 4 oder eine 5 kriegt und sagt, macht mir nichts aus? Weil, was würdest du sagen, so aus dem Bauch heraus?
Die, also wahrscheinlich, es ist ja so dieses alte Ding, ne, dass man, dass Erziehung ja sowieso, also die machen dir ja sowieso alles nach, Hergen, ne, deine Kinder. Also
Leider
letztendlich,
ja. Genau.
am Ende des
Ja.
Tages kannst du machen, was du willst, sie machen
Genau.
es dir doch nach.
Ja.
Und sie werden gucken, woher nimmt der Papa seinen Selbstwert und woher nimmt die Mama ihren Selbstwert, und wie ist Selbstwert in der Familie definiert und vorgelebt und empfunden und so.
Ja.
Ich glaube, dass wir auf der Handlungsebene, die Handlungsebene hat, glaube ich, so eine Verspätung von mehreren Jahren, glaube ich. Also bis wir auf der Handlungs, also wir können gerne auf der Handlungsebene was ändern, aber wahrscheinlich ist es schon längst gegessen, sozusagen,
Ja.
das Thema. Nicht unbedingt, aber ja, woher nimmt der Papa das, seinen Selbstwert? Woher nimmt die Mama ihren Selbstwert? Und das gucken sich die Kinder, das haben sie sich wahrscheinlich vielleicht schon sehr, sehr stark abgeguckt. Und sie sind wahrscheinlich dann schon dagegen gut gewappnet,
Ja.
weil sie ganz genau wissen, ach nee, das ist ja, der Papa hat schon immer gesagt und, oder mehr noch, der Papa hat schon immer gezeigt, dass das, oder die Mama und so.
Ja, ja.
Da kam mir die 6 in Mathe und so. Ja, vielleicht nichts mehr anhaben. Und natürlich werden sie, also so diese dicken Kindertränen, also ich habe die auch immer gesehen, wenn das dann,
Ja.
also natürlich einfach dem Kind klar machen, ne, du bist nicht diese Note.
Ja.
Und es ist letztlich durch, natürlich durch Vorleben eventuell schon passiert. Also das Machen, ich meine, ja, die Liebe zum Kind ist ja sowieso, steht ja sowieso außer Frage. Und
Ja.
wenn das Kind sich jetzt wahnsinnig damit identifiziert, dann kann man, ja, kann man nur hoffen, dass, also dann kann man einfach nur dem Kind natürlich beistehen und sagen, Mensch, ich weiß nicht, wie man da, also ich bin ja, also ich habe selber keine Kinder, ne? Und
Ja.
ich kann mir vorstellen, dass einem erstmal das Herz blutet, wenn dann das eigene Kind dann
Ja.
da dicke Tränen oder so, muss ja nicht so sein. Es kann ja auch da, ne, erfolgreich sein und so, aber die.
Ich finde, so wie du das gesagt hast gerade, das nehme ich mir auf jeden Fall mit, dieses, wo nehmen wir unser Selbstwert,
Ja.
Gefühl auch her? Und das auch zu zeigen und darüber auch zu sprechen, das hat mir jetzt ganz viel gegeben. Also danke dafür, ja.
Ja, gerne. Also und es muss ja, wir werden ja jetzt in unserem beruflichen Leben, Hergen, Rebecca, du und ich, also wir werden ja nicht bewertet jetzt, vielleicht von unserem Arbeitgeber oder so, aber selbst wenn wir das würden, wenn es quasi ein Äquivalent wie so eine Note gibt in unserem Leben, ne, das wären so bei mir vielleicht so diese YouTube-Kommentare und so. Das ist
Ja.
wieder 6, 6.
Ja.
Eine Minus. Nee, gibt's auch. Also es hat mich mega, also mega krass auch getroffen immer, ne? Das ist
Ja.
im Grunde eine Benotung, eine
Ja.
Bewertung und so.
Ja.
Und da habe ich auch mit zu kämpfen, ja, gar keine Frage. Meine Mutter hat es genau im Grunde die gleiche Situation, nur gespiegelt. Meine Mutter hatte auch diese Kommentare dann gesehen, ja,
Ja.
und dann sozusagen so, aber da stehen so schlimme Kommentare. Macht dir das nicht Angst? Dann hatte sie gelitten für mich sozusagen. Dann habe ich gesagt, ja, gut, das gehört irgendwie so dazu und so. Und ich bin aber verbunden mit einer anderen Quelle der Bestätigung und so. Also hauptsächlich bin ich mit einer anderen Quelle des Selbstwerts verbunden. Ne?
Ja.
Natürlich hin und wieder schmerzt es dann, aber ich glaube, es reißt einem dann nicht so den Boden unter den Füßen, wenn es diese Hauptverbindungs, ne, gibt,
Ja.
eine Hauptquelle des Selbstwerts. Und das war bei mir dann eher so, dass irgendwie so der Alltag eigentlich immer noch ganz okay war, so, weißt du, so die meisten Auftritte waren immer so, dass ich viel Zuspruch bekommen habe und
Ja.
so. Und selbst wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre es, weil man gerne morgens aufwacht, so, keine Ahnung warum. Also es gibt dann immer noch eine Ebene darunter.
Sehr schön.
Ja, danke, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ich danke euch.
Und wenn du mehr über Herrn Schröder erfahren möchtest, dann folge ihm auf Instagram. Und jetzt kommt nämlich auch bald sein neues Buch, Instagrammatik, raus. Ich bin schon ganz gespannt. Und wenn du jetzt sagst, okay, die Young Leadership Academy, das klingt auch irgendwie cool und du bist vielleicht gerade junge Führungskraft, kennst jemanden, der jung im Beruf gestartet ist und jetzt in eine Führungsposition kommt, oder du bist schon lange dabei und denkst dir, naja, so ein paar Impulse und so ein Netzwerk und so eine Community wären in meinem Führungsalltag genau das Richtige, dann schau bei uns auf der Website vorbei, www.young-leadership-academy.de.
oder folge uns einfach auf Instagram unter young_leadership_academy.